Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Art is Life. Und das ist der Podcast rund um die Kunst und ich bin der Ingo Burbach und ich darf dich durch die heutige Folge führen. Und und hier geht es natürlich darum, was ist Kunst, wie kannst du dir Kunst vorstellen oder wo erleben wir vielleicht Kunst? Und vielleicht werden all deine Fragen in der heutigen Episode beantwortet. Ich weiß es nicht, aber vielleicht haben wir ja Glück, aber ich bin natürlich heute auch nicht alleine. Ich habe mir einen, also alleine macht ja gar nicht so viel Spaß, ich habe mir einen Gesprächsgast eingeladen und ich freue mich wahnsinnig, dass er ja gesagt hat, weil es ist so ein kleines, du wirst es gleich merken beim Zuhören, es ist wie so ein Multi-Origami-Puzzle, was sich gleich auftun wird. Bei mir ist Gerd Burmann. Hallo, hallo.
Wunderbar. Darf ich direkt korrigieren?
Ja.
Bührmann?
Sehr oft korrigiere ich gar nicht, weil ich mich mittlerweile daran gewöhnt habe, dass es viele Leute gibt, die meinen Nachnamen falsch aussprechen. Zum Beispiel meine Mutter, die ja bis zum heutigen Tag nicht gelernt hat, dass mein Vater holländische Wurzeln hat und deswegen der Name Bührmann ausgesprochen wird. Zwei U's werden im Holländischen zu einem Ü. Bührmann, der Nachbar.
Hey, mal, guck mal, wer hätte denn das ahnen können?
Also ich.
Niemand kann das ahnen.
Aber ich habe gedacht, ich korrigiere jetzt einfach mal so aus Spaß heraus. Bührmann,
guck mal, und jetzt Buhr, also einfach genau. Lang.
Ich habe es nicht daran, weil offenkundig bei der Einwanderung dann doch ein Fehler passiert ist, weil Bührmann schreibt sich mit nur einem N. Und jetzt schreiben wir uns mit Doppel-N. Und dann denken Leute vielleicht, dann ist es ja kein holländisches Wort mehr. Dann brauche ich ja auch nicht mehr Bührmann sagen. Dann darf ich Buhrmann sagen. Aber mein Vater hat immer Bührmann gesagt. Das hat meine Mutter aber erstmal überhaupt nicht interessiert. Und sie sagt auch Bührmann. Gnadenlos.
Ja, guck mal.
Ja. Guck mal, das ist doch schön. Und wenn du da jetzt zu Hause oder wo du auch immer du gerade bist, den Gerd noch gar nicht kennst, den kannst du jetzt auch richtig googeln, da weißt du auch genau, was hier Sache ist. Und ich habe ja eben schon gesagt, du bist so ein bisschen Multi-Origami-Puzzle. Ne? So, du bist Moderator, du bist Autor, du bist Schauspieler, du bist Regisseur, du denkst quasi alles einmal aus jedem Gewerk irgendwie ab.
Ja, weil das Schöne am Theater finde ich und auch an der Kunst finde ich, dass Kunst hat ja die Möglichkeit, Menschen zusammenzuführen. Vor allem, wenn sie unterschiedliche Ansichten haben, wenn sie aus unterschiedlichen Hintergründen kommen. Aber in der Kunst können sie zusammenkommen, weil sie sich ja in der Kunst auseinandersetzen müssen mit den Menschen, die in der Kunst stattfinden. Und dann sind die erstmal sehr viel offener und deswegen liebe ich halt alle Formen der Kunst. Und dann schaue ich, wie kann ich mit der Kunst umgehen als jemand, der spielt, als jemand, der es schreibt, als jemand, der es inszeniert, als jemand, der moderiert und Leute zusammenbringt. Und das ist für mich Kunst.
Das, guck mal, jetzt hast du die große Frage direkt schon beantwortet, schon quasi. Ne? So, was ist die Kunst? Also es ist ein Zusammenkommen von Gedanken.
Ein Zusammenkommen von Menschen. Ich definiere das für mich immer so ein bisschen pathetisch, weil ich auch ein gläubiger Mensch bin. Wir gehen ja so in die Kirche oder in den Tempel, in die Moschee, in die Synagoge, weil wir uns da sehr intensiv mit Gott auseinandersetzen. Und in der Kunst setzen wir uns mit dem Menschen auseinander. Also für mich ist Kunst so ein Menschendienst. So wie es einen Gottesdienst gibt, gibt es auch einen Menschendienst. Und der Menschendienst ist für mich die Kunst.
Hey, also die darstellende Kunst, ne?
So. Die darstellende Kunst, jegliche Form der Kunst ja auch. Genau, Tanz, Schauspiel. Aber meinetwegen auch Leute, die irgendwelche Vasen bemalen oder Alltagsgegenstände schön machen. Warum machen sie das? Weil sie einfach sagen, so ein Gegenstand ist ja nicht nur dafür da, um damit eben das zu machen, was man machen möchte, sondern auch dahinter gibt es noch so eine Idee an etwas Größerem. Deswegen mache ich die Vase mal ein bisschen schöner oder ich mache das Glas mal ein bisschen schöner oder der Stuhl, auf dem ich sitze, den mache ich ein bisschen schöner. Einfach dafür zu sorgen, es gibt noch etwas anderes als den puren Sinn im Sinne von, wie ich etwas benutze, sondern es gibt etwas, das über den Sinn hinausgeht. Es gibt noch etwas Höheres als den eigentlichen Sinn.
Guck mal, eine Subebene.
Ja.
Also eine zweite Ebene.
Oder darunter, genau.
Ja, spannend. Spannend. Und eigentlich bist du ja so ein, also möchte ich jetzt fast so ein bisschen was benennen, ne? Du bist so ein, ich sag mal, ein Kunstförderer und Forderer. Du bist eigentlich so ein kleiner Kunstentdecker, weil du bist nicht nur Moderator, sondern auch der Erfinder von Kunst gegen Bares seit 2007. Da ging das Ganze
genau. Rennen. So lange ist das her, oder?
Das ist, ich glaube, ich war auch 2007 einer der ersten Aufführungen, war ich dann auch damals da.
Und damals noch im Severinsburg-Theater?
Ja.
Toll!
Ja. Und dann ist das ja irgendwann umgezogen ins A-Theater.
Genau.
Und da war ich dann auch ganz, ganz häufig. Genau. Und das Schöne ist, also wenn du das zu Hause nicht kennst, bitte, bitte, bitte guck mal bei Kunst gegen Bares Köln, ne, im A-Theater. Ne, oder gibt ja auch in 40 anderen Städten inzwischen und sogar in Spanien.
Ja, ich glaube, Spanien ruht gerade, aber da war es auch immer, da heißt die Show Efectivo por Arte, weil man muss es ja dann auch auf Spanisch dann übersetzen. Und so hat sich dann die Moderatorin entschieden, Selma Montana es zu nennen, Efectivo por Arte. Und da war es tatsächlich, ja. Cool. Aber es gibt es auch in Belgien, in Eupen gab es das mal. Ich weiß, dass es in der Schweiz und in Österreich es auch schon gab, wahrscheinlich sogar noch gibt und in ganz vielen Städten in Deutschland, ob nun in der Nähe, in Leverkusen,
von dem Herrn Schlosser.
Ja, Herr Schlosser und Herr Steinacker machen es dort.
Ah, guck mal, guck mal.
Dann gibt es in Lübeck und in Mannheim und in Bonn,
jetzt erst überall. Aber wo, also ich kenne natürlich Kunst gegen Bares, ne? Aber wie funktioniert es? Ne? Also man kommt da hin und du weißt selber nicht, was an dem Abend in der Show passiert. Also
genau, so ist es in Köln. Es gibt natürlich andere Städte oder Dörfer, wo die müssen das ein bisschen anders machen, weil da würden nicht einfach so Künstler und Künstlerinnen kommen. Die müssen ein bisschen vorher planen. Also natürlich ist es gewünscht, dass auch die Moderation nicht weiß, was passiert. Und in Köln ist das auch so. Ansonsten, wenn man das halt nicht erfüllen kann, ist die Regel, alle Künstlerinnen und Künstler müssen die gleiche Präsentationszeit bekommen. Sie müssen die nicht benutzen, aber sie müssen die gleiche Menge an Zeit bekommen, die sie nutzen können. 10 Minuten in Köln, ja. Sie sollten nach Möglichkeit im Publikum sitzen, also mitbekommen, was die anderen Künstlerinnen und Künstler machen. Und sie müssen am Ende vom Publikum direkt bezahlt werden. Und das Geld, das die Künstler kriegen, bekommen die auch zu 100%. Also das Geld, was die Leute im Publikum für die Kunst bereit sind zu geben, das muss zu 100% ohne Abzüge an die Künstler gehen.
So, das ist da das. So, und dann, also quasi ist die Idee dahinter, ich mache irgendetwas, sage, ach Mensch, ich habe jetzt mal Lust, mich irgendwie ein bisschen auszuprobieren. Oder weiß ich nicht, es waren ja jetzt nicht nur Newcomer bei euch, ne? Das, ihr hattet ja auch schon den ein oder anderen Namenhaften noch mit dabei, ne? So, also man kann einfach, es ist eine Ausprobierbühne, ne? So, man, es ist alles willkommen von bis, also von Kunstpfurzen
alles. Von Ohren wackeln hatten wir auch schon.
Es war
Kochen. Jemand. Wir haben eine Frau gehabt, die gekocht hat.
Live in diesen 10 Minuten?
Nee, die hat sich dann die 10 Minuten genommen, um sich zu präsentieren. Und dann ist sie von der Bühne runtergegangen, hat dann halt jenseits der Bühne weitergekocht. Und in der Pause konnte man das dann essen.
Hat die gewonnen?
Zweiten Platz, glaube ich, hat die gemacht.
Guck mal.
Ich sag also dir,
war lecker.
War lecker.
Lustig.
Wir hatten einen Menschen, der auf der Bühne ein Bild gemalt hat, also live auf der Bühne ein Bild gemalt hat. Wir hatten auch berührende Momente. Einen Mann, der berichtet hat, dass er halt erst vor kurzem obdachlos geworden sei und deswegen seit einigen Wochen nicht mehr hätte duschen können und deswegen würde er jetzt stinken und dann zog er sich bis auf die Unterhose aus und stank halt.
Boah.
Dann war Pause, weil er halt stank und dann haben wir die Fenster aufgemacht und zweiter Platz.
Krass. Krass. Also passiert ganz, ganz viel, ne?
Ja.
Also das Schöne ist ja, wenn man selber da so im Publikum sitzt, ne? So, man kriegt das ja mit. Du machst es nicht alleine, du machst es hier in Köln mit der Hildegard Scholten zusammen.
Nicht mehr, nein. Seit 2 Jahren macht sie ihre wunderbare Solokarriere. Unbedingt besuchen. Sie ist solo sehr schwer unterwegs. Sie macht zum Beispiel ihr Opernprogramm. An schönen Tagen mache ich dir die Königin der Nacht, glaube ich, so heißt es. Dann gibt es noch Grottenehrlich. Dann gibt es Briefe von Mutter. Das sind alles ihre Solo-Programme, die man entweder im Ateliertheater oder im Klüngelputz-Kabarett anschauen kann. Sie tourt auch. Also auf jeden Fall Hildegard Scholten, frauscholten.de, da findet man alle Termine. Da ist jetzt leider keine Zeit mehr für die Kunst gegen Bares, aber dafür moderiere ich das mit meiner Frau seit jetzt fast 2 Jahren.
Ah, guck mal, da. Ich war schon lange nicht mehr da.
Du warst lange nicht mehr da, aber nicht schlimm.
Ich werde kommen. Ich gelobe Besserung. Heute Abend ist es ja sogar. Also wir nehmen hier echt einen Montag auf. Wie toll. Ja. Haben wir das auch schon mal schön positioniert, ja,
dass es
immer montags ist. Ne?
Um wie viel Uhr? Jeden Montag. Um 19.30 Uhr geht es los.
Im A-Theater.
Im A-Theater.
In Ehrenfeld. Auf dem Gürtel ist
das. Auf dem Gürtel, direkt neben dem Bahnhof Ehrenfeld.
Also man kann es super erreichen. Also von fast überall von der Welt.
Ja. Gut. Man fährt einfach hin, man steigt am Bahnhof Ehrenfeld aus und ist man quasi schon da.
Und das kann man heutzutage ja alles machen mit dem 49-Euro-Ticket.
Wie schön ist das denn? Hast du auch ein 49-Euro-Ticket?
Ich habe auch
ein 49-Euro-Ticket. Ich natürlich auch.
Also muss man ja haben. Also ich finde, so als guter Bürgerin in Deutschland, da macht man mit.
Irgendwie. Auf jeden Fall auch, weil ich wandere und dann ist es immer sehr schön. Man kann dann und ich kann dann immer beschließen, so, jetzt bin ich genug gewandert, jetzt kann ich zum nächsten Hotel fahren oder wo immer ich dann bin und dann kann ich schön wandern und einfach irgendwann in einen Bus steigen. Und da muss ich auch nicht gucken, in welche Richtung ich fahre. Ich steige einfach in einen Bus und steige aus, weil ich Lust habe. Genau. Wenn ich irgendwo ein schönes Gasthaus sehe, kann ich da aussteigen und das ist schön.
Ja, ich finde das auch. Ich finde, das gibt einem so eine tolle Freiheit, ne? So irgendwie so, ja. So Unabhängigkeit. Ne?
Man fragt sich nur so ein bisschen, wie das finanziert wird, weil bevor es das Deutschlandticket gab, gab es ja zum Beispiel hier in Köln KVB-Monatsticket. Da konnte man die KVB benutzen. Ich möchte kurz daran erinnern, dass das KVB-Monatsticket teurer war als das Deutschlandticket.
Offenkundig
hat da jemand schlecht gerechnet. Mal gucken, wie lange das noch gut geht.
Ja, mal gucken. Mal gucken. Wir werden abwarten. Wir werden abwarten. Irgendwas wird wohl passieren.
Irgendwas wird passieren.
Irgendwas wird passieren. Ich hoffe nur nicht, dass die irgendwann auf die Idee kommen, die ganzen Dienstwagen zu streichen. Wie schrecklich.
Das wäre furchtbar, ne?
Das wäre ja, furchtbar.
Ja. Das will man nicht.
Nein, Spaß beiseite, ernst, kommt die Treppe hoch. Also jetzt nochmal auf die Kunst, ja. Muss ich nochmal, und Kunst gegen Bares auch nochmal. Ja. Also wie stellt, so, und du gehst auf die Bühne und sagst, guten Abend, der Abend ist eröffnet.
Genau, so war es 2007, da habe ich ja ein Theater bekommen zur Leitung von dem wunderbaren Burkhard Schmiester, ohne den es die Kunst gegen Bares ja auch nicht gäbe. Der hat mir die Theaterleitung des Severinsburg-Theaters dann geschenkt und der hat irgendwo in Berlin irgendwo die drei Worte gefunden, Kunst gegen Bares, und hat dann erstmal diese drei Worte benutzt, um mit mir und vielen anderen Kunst im Severinsburg-Theater zu machen. Und dann hatte ich die Leitung und dann war mir klar, da ich nicht gefördert und subventioniert werde und ich das auch nicht möchte, muss ich nach Möglichkeit jeden Tag erstmal bespielen, damit Geld reinkommt. Jetzt ist die Frage, was machst du montags? Was machst du an solchen Tagen? Da will ja niemand ins Theater gehen.
Nee, keiner.
Und dann habe ich gedacht, Mensch, du machst einfach dein Theater auf und sagst den Leuten, ihr dürft auftreten und das Publikum gibt euch halt Geld nach Gefallen und wirft es euch in die Schweine herein. Und dann war Kunst gegen Bares geboren und dann habe ich überlegt, ja, aber wenn es doch dann so ist, dass die Leute ihr Geld bekommen direkt vom Publikum, dann kann man das doch auch so wettbewerbmäßig ein wenig nutzen. Wir machen das so, die Person, die am meisten Kohle bekommen hat, ist dann auch noch Kapitalistensau des Abends. Und so entstand dann so nach und nach die Idee und dann habe ich das erstmal gemacht. Der Burkhard hat auch mal mitmoderiert, dann habe ich oft alleine moderiert, dann war der Martin Kordemann mit dabei, mit dem ich das moderiert habe. Dann kam Josef Vicaire, mit dem ich das einige Zeit gemacht habe. Dann bekam der einen Ruf nach Hamburg und hat am Schmidt-Theater gearbeitet. Und dann trat im Mai 2008 Hildegard Scholten bei uns auf. Und weil ja der wunderbare Josef Vicaire gerade in Hamburg war und ich auch aus dem Norden komme und ich die Schmidt-Mitternacht-Show kenne und ich deswegen so Figuren wie Marlene Jaschke großartig fand, habe ich Hildegard Scholten gesehen und habe mir gedacht, das ist eine Marlene Jaschke des Rheinlandes. So stelle ich mir das hier vor. Und dann habe ich die Frau Hinter, Hildegard Scholten, gefragt, ob die Lust hätte, das mit mir zu moderieren. Und dann hat die ja gesagt und dann war die auch erstmal 13 Jahre mit dabei.
Das ist lang.
Das ist lang.
Und dann
das ist echt lang. Hatten wir uns 13 Jahre am Arsch und dann
es ist aber auch
ist jetzt erfolgreich in der Nation unterwegs.
Jetzt schön, ich gönn's ihr von Herzen. Weißt du, so, aber das Tolle war immer zu sehen, wenn ihr zwei irgendwie interagiert habt. Das war natürlich super, super lustig, weil du warst halt nicht in der Rolle und dann gleichzeitig mit Hildegard Scholten. Ne, du hast eben ja schon gesagt, die Frau dahinter, also es ist eine Rolle, aber das war immer.
Es ist natürlich auch hart, man muss sich immer klar machen, es ist ein Unterschied, ob man eine Rolle hat oder ob man in Wahrheit dann dasteht. Das war natürlich auch immer eine Schwierigkeit, da die Balance zu bekommen, weil am Ende ist eine Figur auch eine Superkraft. Weil du kannst ja in Form der Figur alles sagen, weil du ja auch nicht persönlich werden kannst. Nun ist die Figur der Hildegard Scholten aber so, dass sie mit dem Publikum halt echt spricht und die Leute sprechen ja von ihrem wirklichen Leben aus. Also sie sprechen von sich aus, auch ich auf der Bühne spreche dann, also natürlich wir alle spielen unsere Rollen, aber es ist ein Unterschied, ob es eine Rolle ist mit meinem Klarnamen oder ob es eine Rolle ist wirklich von einer Figur. Und da ist es natürlich manchmal schwer, weil man auf unterschiedlichen Höhen ist. Und das müssen Menschen auf der Bühne eigentlich auch immer wissen, dass sie ja immer so einen Vorsprung haben. Sie sind auf der Bühne, sie sind im Großen und Ganzen die etwas mächtiger sind. Und es gibt manchmal so Künstlerinnen und Künstler, wo ich sage, ihr könnt noch ein bisschen mehr üben, dass ihr euch eurer eigenen Macht, die ihr habt, etwas mehr Bewusstsein machen und geben lasst für das, was ihr da macht. Weil am Ende sind ja die Leute, die im Publikum sitzen, die schweigen, damit die Leute auf der Bühne etwas sagen können. Und ich finde, gerade Künstlerinnen und Künstler sollten, wenn sie auf einer Bühne sind, auch immer etwas präsentieren, was das Schweigen rechtfertigt.
Oh. Ja, ja, ist groß, ja. Also, aber es stimmt schon, ne? Also ich meine, ich finde, also ich persönlich jetzt so aus meiner Perspektive, es gibt natürlich so Leute, die sind so ein bisschen unbedarft auf einer Bühne, gerade wenn die das erste Mal irgendwie draufgehen, das ist ja auch total aufregend. Guck mal, da sitzen, wie viele sind da bei euch? 250 Leute, 200?
Gerne
so.
Mal.
Ja. Ja, doch, es ist aber auch immer ausverkauft, jeden Montag. Ist ja auch das Einzige, was die in Köln machen, ja, an einem Montag, ne?
Also der Montag spielt uns da sehr in die Hände, obwohl das ja auch nicht immer so war. Also angefangen habe ich so mit 5 Leuten und 4 davon waren Künstler. Und dann musst du aber auch die Ausdauer haben, es einfach immer wieder zu machen. Jeden Montag dann einfach das Theater aufzuschließen und dann irgendwann kommen die Leute. Du musst halt daran glauben, was du machst. Und dass das jetzt in anderen Städten auch passiert und dass die auch immer gut besucht sind, zeigt ja, dass wenn du den Geist verstanden hast, dann kriegst du den Laden auch voll. Also der Laden würde ja auch ohne mich funktionieren. Also wenn Leute das so machen, wie das Konzept es verlangt, nämlich wirklich die Kunst zu ehren, Publikum ernst zu nehmen, dann klappt das auch. Und die Bühnen sind nicht deswegen voll, weil die Leute, die da auf der Bühne sind, großartig sind auch. Aber die Bühnen, die voll sind, sind voll, weil dort das Prinzip der Kunst auch wirklich geehrt wird und das Publikum eben einfach gerne kommt.
Und ich finde es gar nicht so dramatisch, wenn mal was in die Hose geht. Also gerade bei so Leuten, die so gerade anfangen und so. Ne?
Das ist großartig.
Das passiert einfach. Ne? Oder sind die total nervös und fangen irgendwie an, in ihrem Text irgendwie so daneben zu treten oder so. Aber du merkst trotzdem bei euch gerade, dass es immer so eine wohlwollende Atmosphäre ist. Und da kommt keiner auf die Bühne und sagt so, ich crash jetzt hier mal die Show irgendwie großartig und habe mir eigentlich gar keine Gedanken gemacht, sondern ich mache einfach mal irgendwas, ne, und rotze das so dahin. Sondern
und die Leute, selbst wenn jemand Mühe. Das machen würde, wissen ja alle im Publikum, das ist ja nach 10 Minuten spätestens vorbei.
Spätestens.
Das sage ich ja immer, selbst wenn es euch nicht gefällt, dann Ruhe bewahren. Es ist ja in 10 Minuten vorbei. Und selbst wenn man selbst überhaupt nicht versteht, was da gerade auf der Bühne abgeht, selbst wenn man das ganz furchtbar findet, ich garantiere dir, nach so vielen Jahren kann ich sagen, es ist immer mindestens eine Person im Publikum, die das, was da passiert, gerade großartig findet. Und ich finde, der sollte man dann den Spaß nicht verderben.
Das stimmt, so also quasi Solidaritätsschweigen.
Ja, genau, ne? Einfach irgendjemand wird das hier gerade toll finden und dann bin ich mal kurz ruhig, damit der seinen Spaß hat.
Ja.
Aber positive Gefühle finde ich immer gut. Positive Gefühle darf man artikulieren. Bei negativen Gefühlen sage ich, warum soll ich die artikulieren? Jetzt mal ganz ehrlich, also wenn ich doch weiß, es sind 10 Minuten vorbei, es bringt ja niemandem was. Also wenn ich da jetzt irgendwie den Fluss irgendwie störe. Ich finde, in der Kunst sollte die Haltung immer ja sein. Ja, ich akzeptiere. Ja, okay, wir machen das erstmal. Vor allem, wenn man weiß, es ist ja in 10 Minuten vorbei.
Ja, ja, gut, okay. Das ist und trotzdem, ne? Ich meine, 10 Minuten können, wenn du da alleine auf der Bühne stehst,
das kann sehr lang sein. Also wirklich, das ist, oh mein Gott. Ja, das kann wirklich lang sein, aber auch das kann man ja mal aushalten.
Wir kennen das doch alle von der Deutschen Bahn. Ja, weißt du, so, da stehst du 10 Minuten und denkst, mein Gott.
Und dann gibt es aber Leute, die wollen dann wissen, warum die Bahn zu spät kommt. Das werde ich ja nie verstehen, warum jemand wissen will, warum die Bahn zu spät kommt. Man kann es ja nicht ändern. Die sagen immer, ich will wenigstens wissen, woran es liegt. Sag ich, warum willst du das wissen? Warum muss ich etwas wissen, was mir nicht hilft? Also warum muss ich eine Information haben, aus der heraus ich überhaupt nichts an der Situation ändern kann? Es ist mir egal, warum der Zug zu spät kommt. Aber ich will wissen, warum. Ja.
Das ist... Oh mein Gott.
Der Mensch hat so irgendwie das Gefühl, dass die Situation besser wird, wenn man weiß, warum sie scheiße ist. Nee, dadurch ändert sich gar nichts.
Nee, da ändert sich überhaupt
nichts. Es sei denn, du kannst den Grund für das Beschissensein beeinflussen. Aber das können wir ja in der Bahn. Ich habe keinen Werkzeugkasten dabei. Ich habe auch keinen Supermantel dabei und kann eben kurz zu dem Gleis fliegen, wo offenkundig das Problem ist. Ich bin ja nicht Batman. Also von daher, ja, okay, ihr seid zu spät. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, es ist, wie es ist.
Ja, es ist, wie es ist.
Es ist, wie es ist.
Komm damit klar. Das sind ja die gleichen Leute, die immer so gerne Nachrichten gucken, wo ich ja auch nicht frage, also natürlich, wir müssen alle aufgeklärte Bürger sein und so, aber warum muss ich um 8 Uhr abends wissen, was an dem Tag in der Welt passiert ist?
Das kann mitunter sehr spannend sein. Nicht jeden Tag, aber es gibt durchaus Tage, wo ich gedacht habe, ui, das ist jetzt aber brisant.
Jetzt stell dir mal vor, jeden Abend um 8 Uhr klingelt es an deiner Tür und dein Nachbar steht vor der Tür.
Ja.
Und dann sagt er dir 15 Minuten, wie sein Tag war und wie er glaubt, dass morgen das Wetter wird. Und im Zweifel ist das, was dein Nachbar erlebt hat, für dich wichtiger als das, was irgendwo in der weiten Welt passiert ist, weil das wirklich deine Nachbarschaft ist. Da würdest du auch sagen, okay, ist sehr nett, dass du mir das erzählst, aber bitte nicht jeden Tag. Und jetzt stell dir nochmal vor, der würde nicht nur abends um 8 kommen, sondern einfach mal so mitten am Tag Tür eintreten, Breaking News. Da würdest du auch sagen, ey, komm, muss ich nicht wissen.
Breaking News.
Ja, einfach mal die Tür einbrechen und sagen so, du glaubst gar nicht, was mir jetzt gerade passiert ist. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen unser Problem gerade ist, auch durch die ganzen Smartphones, dass wir so viele Nachrichten, wo wir keinen Einfluss drauf haben, dass wir das immer um die Ohren gehauen bekommen. Ich glaube, das ist nämlich das Problem, dass wir so hilflos sind. Dann kriegen wir da Nachrichten, da Nachrichten, da Nachrichten, da Nachrichten. Aber wir können nichts an diesen Nachrichten ändern. Und dann sage ich, wir müssen ja nicht die Augen verschließen. Wir müssen das natürlich auch gerne wissen. Aber zum Beispiel, warum sagt man nicht einfach so, ich gucke mal, was so in einem Monat noch wichtig ist. Also wenn über die Nachricht noch in einem Monat gesprochen wird, dann scheint das wirklich wichtig zu sein. So, aber wenn das in einem Monat schon vergessen ist, dann war es auch schon nicht wichtig in dem Moment, wo es passiert ist.
Soll ich dir mal was sagen? Weißt du, was meine Lieblingsmeldung aus dem Jahre 2000 und, Moment, jetzt nicht lügen, 22 war? Die war vom 28. August.
Ja.
Und die Meldung war, ein Mann hat in Amerika einen Weltrekord aufgestellt und steht jetzt im Guinness-Buch der Rekorde, weil der ist den Missouri 60 Meilen runtergepaddelt. Und zwar in einem Kürbis.
So,
das war ein Good
News. Und darüber redest du heute noch.
Ja, ich find's toll. Ja. Vor allen Dingen die Frage ist an dieser Stelle, entweder wie groß ist denn dieser Kürbis oder wie klein ist denn dieser Mann? Das sind Nachrichten, die erfreuen mein Herz. Ich fand's toll. Ich hab's sehr, sehr gefeiert.
Weißt du, was der große Aufreger war am 1. Januar 2020, also ein paar Monate vor Corona?
Ich weiß es nicht.
Bonpflicht. Dass die Bäckereien jetzt verpflichtet waren, Bons auszuhändigen. Das war der Aufreger. Da haben wir gedacht, das ist der große Aufreger. Das war ein paar Monate später wirklich überhaupt kein Thema mehr. Aber da sieht man mal, wie sehr man sich über Dinge aufregen kann, wo man denkt, ja okay, warum reg ich mich darüber auf?
Wir sind auch so ein bisschen empörungssüchtig. Machen wir uns mal nichts vor.
Ich finde auch, es gab ja mal dieses Buch von diesem Philosophen, Empört euch. Ich bin da komplett anders. Ich sage, bitte empört euch weniger. Wir empören uns echt genug über, es ist ja schon fast Empörungspornografie, auch in der Kunst. Das regt mich auf, dass Leute einfach sich dann hinsetzen, sich darüber empören, wie schlecht sie etwas finden. Ja, wenn du es schlecht findest, dann geh halt raus, dann mach die Glotze aus, dann verlass das Theater, mach das Buch zu, geh aus dem Museum raus. Warum empörst du dich? Ja, aber das empört mich, das beleidigt mich, das, dann, ja, hör auf dich jetzt, zu empören.
Jetzt sagst du was, darf denn Kunst alles? Muss Kunst alles können?
Also Kunst muss nicht alles müssen, aber es muss alles dürfen und es macht ja alles. Also was? Kunst ist natürlich nicht, wenn ich jemanden umbringe und sage und das filme Willen, nein, und sage, ist das schön, das ist Kunst. Also es ist ja klar, dass Straftaten das natürlich nicht erlaubt. So, aber mit sowas kommen ja dann Leute, dann darf man alles. Nein, die Kunst darf keine Straftaten begehen, aber das darf kein Mensch. Also von daher ist es nicht die Kunst, die Straftat nicht begehen darf, es ist der Mensch, der die Straftat nicht begehen darf. Aber wenn es Kunst ist, jenseits dem Begehen einer Straftat, ja, darf Kunst alles.
Und ist es für dich wichtig, gesellschaftlich?
Ja, weil wenn wir uns in der Kunst mit den Menschen auseinandersetzen, dann müssen wir uns ehrlich machen. Es gibt halt Menschen, die uns Angst machen. Es gibt Situationen, die wehtun. Es gibt Schmerzen, die wir haben. Es gibt Schmerzen, die uns zugefügt wurden. Und die Momente, wo wir uns damit auseinandersetzen können, wo wir uns herausbewegen können, auch aus dem Opfersein, das wir uns manchmal nicht ausgesucht haben. Irgendwelche Menschen machen uns zum Opfer und wir wollen dann da aber irgendwie rauskommen. Dann muss ich mich mit dem Schmerz auseinandersetzen. Ich muss wieder in den Schmerz hinein. Ich muss getriggert werden. Ich muss ja genau dazu gebracht werden, dass ich in den Schmerz hineingehe, den ich so lange versucht habe zu verdrängen. Und ich muss Menschen herausfordern. Ich muss manchmal auch Menschen dazu bringen, dass sie über eine Grenze gehen, auch emotional, auch geistig, um halt weiterzukommen, weil die Kunst uns ja bewegen soll und uns auch ja mit den Menschen sich auseinandersetzen lassen soll. Und das geht nicht, wenn man immer nur streichelt. Dann musst du auch getriggert werden. Dann muss da etwas passieren, was dir erstmal vielleicht Angst bereitet, wo du sagst, oh, das bereitet mir Unbehagen. Ja, aber so entwickeln sich Menschen. Menschen entwickeln sich, weil sie Unbehagen spüren, weil sie scheitern und weil sie auch all diese Gefühle zulassen. Und dafür ist Kunst da. Kunst ist nicht dafür da. Es gibt Erbauungskunst, auch super, diese schöne Erbauungskultur. Ich gebe ja auch zu, wenn ich irgendwo wieder in diesen 1-Euro-Shops bin, ich lese gerne mal die ersten 5, 6 Seiten von einem Groschenroman. Ich finde das herrlich. Ich lese das gerne, das erbaut mich.
Das ist nicht wahr.
Das ist wunderbar. Doch. Auch gerne diese Ärzte-Romane, wo dann immer, es ist immer ein Arzt und immer irgendeine Frau. Und dann auch
diese Angelique und die Liebe-Geschichte. Das
ist wunderbar. Und dann wird ja alles beschrieben, wie die dann dahin geht. Und es ist immer so schön und Auch der Sex ist immer so komisch beschrieben. Du liest das und denkst, ach, guck mal, ach, wie erbaulich. Und gerne mache ich das. Ja, wirklich. Auch so Heimatromane, toll, toll. Gerade so in Bayern, so wenn es so um Berge geht. So. Okay. Interessanterweise so alles, so was an der Nordsee spielt, nicht, weil da komme ich her. Und ich weiß, es ist ja nie so, wie in den Romanen beschrieben.
Du bist sofort desillusioniert. Das ist
natürlich, die Realität ist anders, glaube ich.
Wie ist es denn auf der Nordsee? Also an der Nordsee. Ich stelle mir das immer so vor, da ist es so kalt und so zügig und richtig, so windig, ne? Und
es ist, genau.
Um 8 Uhr hängt die Unterhose kalt über dem Bett.
Genau. So. Genau, aber es ist geil. Es ist und halt
in den Romanen aber nicht, ne?
Nein, in Romanen natürlich nicht. Das ist ein bisschen so wie Sex unter der Dusche. Klingt gut, aber mach das mal. Oder Sex am Strand, mach das mal, krieg mal Sand ins Getriebe, da weißt du Bescheid.
Ja, das ist schön, da bist du.
Das ist so schön, also in den Romanen ist das so schön. Ja.
Ja, das ist mal so ein bisschen paniert, ne?
Ja. Ja. Und dann bist du da und denkst, oh, war mit meinem Roman gute, schöner.
War keine gute Idee.
Nee, war keine gute Idee. Wie schön. Und dann gibt es halt Kunst, die auch triggert, ist ja das Wort.
Genau,
der und, dann, wenn Romane aus der Vergangenheit umgeschrieben werden sollen, weil die Figuren dort nicht so sprechen, wie die Leute heute sprechen, wo ich sage, ja, aber die Leute haben damals eben nicht so gesprochen. Und somit waren die Menschen damals eben nicht so moralisch gut, wie wir es heute vermeintlich sind. Aber wir ändern die Situation ja nicht, wenn wir einfach sagen, komm, wir schreiben einfach die Vergangenheit um. Ich gebe dir ein Beispiel, ein sehr guter Freund von mir, der ist Stand-Up-Comedian. Mhm. Und der hadert damit, wie er damit umgehen soll, dass er sich mit den Zeugen Jehovas auseinandersetzen möchte, weil er selber lange Zeit bei den Zeugen Jehovas war. Und er ist jetzt ausgetreten und er möchte sich jetzt damit auseinandersetzen, und zwar auf komische Art und Weise. Das heißt, er möchte sich auch ein bisschen darüber lustig machen, er möchte sagen, wo die Probleme waren und alles. Und ich habe ihm gesagt, pass auf, eine Sache musst du verstehen, bevor du auf die Bühne gehst und über die Zeugen Jehovas sprichst. Du mit 16 Jahren, du mit 21 Jahren, du mit 24 Jahren wirst immer ein Zeuge Jehova bleiben. Mhm. Und das musst du akzeptieren, dass du mit 24, 21, 16, dass du das nicht ändern wirst. Dein 16-jähriges, 21, 24-jähriges Ich wird immer Zeuge Jehova bleiben. Mhm. Und wenn du das akzeptieren kannst, dann wird es auch auf der Bühne klappen. Weil dann ist da auch ein gewisser Zorn weg. Weil viele Leute glauben, dass sie die Vergangenheit verändern müssen, um die Gegenwart ertragen zu können.
Das funktioniert natürlich
nicht. Die Vergangenheit bleibt, wie sie ist. Und die Vergangenheit hat dich hervorgebracht. Das heißt, wenn du dich gut findest, wie du jetzt bist, dann hat das, was passiert ist, dafür gesorgt, dass du jetzt das bist, was du bist. Was aber nicht heißt, dass das, was passiert ist, gut ist. Das, was passiert ist, ist nicht gut. Aber du bist dabei herausgekommen und weißt du was? Du bist gut. Ich habe lange gebraucht, bis ich. Deswegen heißt es ja auch in der Bibel, du sollst Vater und Mutter ehren. Ich habe das lange Zeit nicht verstanden, weil die Bibel ist nun kein Buch, das mit dem Wort Liebe sparsam umgeht. Ne, liebe deinen Nächsten, alles immer lieben, lieben, lieben. Aber warum steht da nicht, du sollst Vater und Mutter lieben? Warum steht da, du sollst Vater und Mutter ehren? Ist ein anderes Wort. Weil es Gründe gibt, Vater und Mutter zu hassen. Vater und Mutter können richtige Arschlöcher sein. Man kann sogar sagen, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Ich lasse mich scheiden. Ihr habt mir so viel Schmerzen angetan. Ich hasse euch. Trotzdem sollen die Vater und Mutter ehren. Warum? Weil Vater und Mutter haben dich in die Welt gebracht. Und wenn du gut bist, dann ehre Vater und Mutter dafür, dass du da bist, weil du bist gut.
Mhm. Ich habe jetzt letztens so, das erinnert mich gerade so an so ein Meme, was ich glaube gestern sogar gesehen habe. Da war einmal so wie war das nochmal? Verdammt, jetzt komme ich auf das englische Wort nicht. I build Twitter. I make Twitter, genau, ja. I make Twitter, I make Apple und dann I make Microsoft und du hast die großen Größen da gesehen, ja. Und dann siehst du da drunter eine junge Frau, die den Kind auf dem Arm hat, ne, so ein bisschen so in weiß gekleidet und da drunter steht Jimi Hendrix. I love it. Ja. Und genau so ist es halt irgendwie auch. Weißt du, so das ist so, wo ich denke, ja, die großen Dinge, die entstehen dann woanders. Ne? So, ja. Und auch die Prägung. Ne? Ich meine, das ist natürlich auch was total wichtig ist. Wie funktioniert unser kleiner Biocomputer da oben im Kopf? Ne? So, und alles das, was wir lernen, und dann geht man irgendwie weiter. So. Aber das finde ich auch das Spannende persönlich an der Kunst, dass man wirklich auch da nochmal in die Selbstreflexion reingehen kann und alte Sachen, du hast es eben ja auch schon so gesagt, wieder nochmal verarbeiten, ja. Und irgendwie nochmal hochholen kann. Aber ja. Es ist, manchmal ist Kunst, also zumindest habe ich es immer so erlebt, also nicht jeder Comedian oder jeder, der auf die Bühne geht, versucht einen Schmerz zu verarbeiten. Manchmal sind es ja auch so ganz good vibes, ne? Und sehr, sehr positive Dinge, die Leute irgendwie verarbeitet haben, ne?
Auf jeden Fall. Es sei denn, du erzählst eine Geschichte. Wenn du eine Geschichte erzählst, jede Geschichte, die du erzählst, hat natürlich immer auch Liebe drin. Also es geht immer auch um Liebe, aber es geht auch immer um die Entwicklung von Personen. Also wenn du ein Stück hast, wenn du eine Handlung hast, dann wohnst du einer Person bei, wie sie sich in irgendeiner Form entwickelt. Und dazu gehört eben alles, was zu einer Entwicklung dazugehört. Dann passieren mal Missgeschicke, dann geht mal was gut, dann geht mal was schlecht und irgendwann ist jede Figur mal richtig am Boden und dann steigt sie aus diesem schlechten Erlebnis wieder auf, wenn es eine Komödie ist oder sie kommt darin um, wenn es eine Tragödie ist. Aber am Ende doch selbst in den vermeintlich belanglosesten Geschichten ist immer auch der ganz große Schmerz drin, weil ansonsten würden wir es nicht tun. Ansonsten würden wir keine Kunst machen, wenn das Wissen um den Schmerz da nicht wäre. Also wenn, ich glaube, dass nur Wesen Kunst schaffen können, die sich ihrer eigenen Sterblichkeit bewusst sind. Und der Schmerz muss da sein.
Wow. Ja, du merkst, ne? Ich bin gerade so ein bisschen, jetzt muss ich erstmal drüber nachdenken, also mit so viel.
Also und dann kannst du auch Mickey Krause machen, also und dann kannst du also auch Mickey Krause, das ist ja, ich weiß noch, wie meine Frau mal von einem Pina Bausch Tanztheater kam und das Stück war nicht gut. Sie hat einfach gesagt, das war so schlimm, ich habe erstmal 30 Minuten auf dem Weg nach Hause im Zug gesessen, habe mir Mickey Krause angehört und war begeistert von der Genialität der Kunst. Und dann habe ich da gesessen und habe gesagt, dieses Einhorn war für mich in dem Moment besser als Tanztheater von Pina Bausch. Das kann auch passieren, aber auch Mickey Krause macht das. Weil die sind da, die wollen Spaß haben.
Ja, natürlich. Und das ist toll. Ja. Hast du den mal live gesehen?
Ich liebe den wirklich.
Ich finde den super.
Ich finde den wunderbar. Es gibt doch dieses, dann sehe ich auf Mallorca die Sonne aufgehen, 24 Stunden wach oder irgendwie so geht das. Und das ist wirklich, lies mal nur den Text, wie poetisch das wirklich an einigen Stellen ist, wo ich denke, also wirklich, Walter von der Vogelweide, Goethe, Annette von Droste-Hülshoff, Mickey Krause.
Annette von Droste-Hülshoff.
Die habe ich reingenommen, weil ich so gendermäßig auch eine Frau nennen wollte.
Oh, du bist toll. Du bist doch, mein Einkaufsnetz hat Löcher. Ach nee, das war Christiane Alla Vibranitz.
Wer das?
Mein Einkaufsnetz hat Löcher. Was? Das sagt dir nichts.
Ich müsste es jetzt nochmal googeln.
Wer hat das gesagt?
Das ist auch ein Gedicht, aber ich weiß nicht mehr genau, ob es von Annette Droste-Hülshoff
ist. Ich glaube, die ist zu alt dafür, dass es da Einkaufsnetze gab.
Es kann sein.
Oder sind Einkaufsnetz, ist Einkaufsnetz neu?
Nee, das glaube ich auch nicht.
Das müssen die Römer doch schon gehabt haben.
Und das ist ein Einkaufsnetz.
Also bitte, ja, die werden das mit so Fischernetzen gemacht haben. Und das ist
stimmt.
Also die Reste benutzt haben und stimmt. So ist das Einkaufsnetz entstanden.
Genau.
Also würde jetzt für mich sofort...
Stimmt, die Einkaufsnetze sind eigentlich so wie damals die Fischernetze.
Ja, letztendlich ist es genau ja. Das.
Ne? Oder halt andere Netze. Aber früher musste man sich das Essen ja noch erjagen. Jetzt sammelt man. Wir sind ja keine Jäger mehr, wir sammeln jetzt. Das merke ich bei mir selber so ein bisschen daran. Ich bin ja auch immer so mal, dass ich etwas dicker bin als sonst. Und ich versuche dann immer mal wieder...
Kilos?
Leider.
Ja, echt?
Ja, gerade in Corona bin ich wieder sehr dicker geworden, weil ich hatte ja nichts zu tun. Ich habe ja nur rumgesessen, ein bisschen gegessen. Dann habe ich ja die Regel, dass ich nur Alkohol trinken darf, wenn ich nicht arbeite. Und ich habe in der Corona-Zeit ja nicht gearbeitet, also habe ich viel Rotwein getrunken. Und das geht ja dann auch auf die Rippen und dann bin ich etwas dicker geworden. Und dann geht man noch nicht mal mehr für sein Essen jagen. Wir gehen ja nur noch sammeln in den Supermarkt und sammeln. Wenn wir unser Essen erjagen müssten, dann wären wir ja alle ein bisschen dünner,
ja.
Wenn wir hinter unserem Essen herrennen müssten.
Und ich glaube, die wäre ganz dünn.
Ja, wenn wir wirklich jagen müssten. Und das ist aber auch wieder spannend. Dann müssten wir wirklich all die Dinge machen, die wir machen müssen, um zum Beispiel Fleisch zu essen. Ich glaube, der Grund, warum die Schlachthäuser und so bei uns so brutal sind, ist, weil wir das notwendige Töten von Tieren, was du machen musst, wenn du Fleisch isst, delegiert haben. Dann machen das halt andere. Wenn wir wirklich immer die Verantwortung übernehmen müssten für all die Privilegien, die wir auch genießen, würden wir bei einigen Gewaltanwendungen denken, oh, vielleicht sind die nicht
berechtigt. Ist das nicht meins?
Ich glaube auch.
Das würde ich dann nicht tun. Ich meine, das ist gerade mit der Fleisch, eigentlich wären wir hier gar nicht politisch, aber ich muss trotzdem sagen, also man könnte es auch als Kunst deklarieren, ne? Also da hat irgendein Marketingdesigner richtig dran rum überlegt, aber das fand ich schon ein Phänomen, da war ich in so einem Discounter drin und inzwischen gibt es ja Leberwurst in so Plastik, das sieht aus wie Nutella.
Aber leider kann Kunst das auch. Was Kunst, man muss ja nicht politisch werden, man kann das ja ganz offen halten, natürlich kann Kunst auch dafür sorgen, dass ich Leute verführe. Dass ich eben so Propagandakunst zum Beispiel, dass ich sage, meine Kunst ist nicht dafür da, deine Augen zu öffnen, sondern dafür sie zu schließen. Meine Kunst, das sind Schlaflieder, damit ich dich eingeschläfert bekomme. Das kann Kunst natürlich auch. Dann gibt es natürlich Schlaflieder, wenn jemand wirklich angestrengt einen Tag hatte, dann jemandem ein Schlaflied zu singen, damit er gut schlafen kann. Das ist ja wunderbar. Aber jemanden einzuschläfern ist zum Beispiel schlecht. Also Kunst kann eben auch zum Bösen eingesetzt werden, weil es eben verführen kann. Und gucken wir uns an, also was es für Kunst gab in der Geschichte, was für Regime auch mit der Kunst irgendwie dann schön gespielt wurden. Und auch das muss sich jeder Künstler bewusst machen, dass das wirklich eine Supermacht ist, die man auch missbrauchen kann und die missbraucht werden kann.
Das stimmt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das war mir jetzt gar nicht, also so, ich hatte das nicht auf dem Schirm, aber mir rasen natürlich gerade ganz viele Namen durch den Kopf, ne? So Hildegard Knee fällt mir sofort irgendwie ein und genau.
Ja. Oder auch ein Beispiel, Richard der Dritte von Shakespeare. Mir kann keiner erzählen, dass Richard der Dritte wirklich so eine Drecksau war. Da wird doch wirklich die Elsbeth gesagt haben, pass auf, ich bin jetzt hier auf dem Thron, ich habe hier so ein bisschen Probleme, meine Legitimation aufrechtzuerhalten, ob ich hier wirklich zurecht auf den Thron gekommen bin, weil davor mit ihrem Vater Heinrich dem Achten allen drum und dran, also die Wirren, die es da gab. Also es gab sehr viele Leute, die gesagt haben, also das Königshaus sitzt da nun wirklich nicht aus legitimen Gründen auf dem Thron. Schreibt mir doch irgend so ein Stück, wo hier der Richard Dritte ist, doch so ein Lancaster, ist, oder der Gloucester ist, was immer der ist, macht den schlecht. Mach mal ein Stück, wie scheiße der ist. Dann hat der Shakespeare das gemacht. Das ist ein geiles Stück. Aber ich sag dir, Richard der Dritte war garantiert nicht so böse, wie Shakespeare es gemacht hat. Das ist am Ende ein Propagandastück, aber geil.
Ja, ja, gut, aber ich meine, das ist, stimmt, das wurde immer auch historisch dazu irgendwie in irgendeiner Weise irgendwie benutzt. Ne?
Ja.
Und letztendlich, ne, ich meine, jetzt gehen wir noch mal, jetzt muss ich gerade ganz weit zurück, ich habe gerade so einen kleinen Geistesblitz, aber gehen wir mal nach Rom, ne, ins Römische Reich, ne, so das Kolosseum, ne, also wo die Gladiatorenkämpfe stattgefunden haben. Ich glaube, heute modern würde man sagen, das ist Wrestling, ne, so, aber da ging es natürlich dann auch um was, aber ich glaube, dass da auch bestimmt ganz, ganz viel Schau war, weil die Leute kannten sich ja natürlich auch untereinander, die Gladiatoren, ne, so und
das war für mich ganz wichtig, als ich angefangen habe, Kunst gegen Bares zu machen. Mhm. Wenn ich Künstlerinnen und Künstler gegeneinander antreten lasse, dann ist das ein Gladiatorenkampf. Ich habe Verantwortung für die Künstler, die ich jetzt gegeneinander durch diesen Wettbewerb ein wenig aufhetze. Und deswegen war es für mich so wichtig, dass hier keine Häme sein darf, dass das nicht negativ sein darf, dass es hier nicht darum geht, einen Gladiatoren scheitern zu sehen, sondern es geht darum, die Gladiatoren zu feiern, die siegreich waren, und den Gladiatoren immer wieder eine Chance zu geben, die vom Löwen gefressen wurden.
Was war dein Favorit?
Von allen, die bisher aufgetreten sind?
Ja, wo du sagst, boah, das werde ich nie vergessen. Das hat mich geflecht. Und jetzt muss man auch dazu sagen, du sitzt ja auch auf der Bühne. Also du hast quasi die Hintergrundansicht. Nur du siehst Gesicht vorne gar nicht, ne? Sondern du hörst eigentlich immer nur, was gesagt und was getan oder was eventuell gespielt oder musiziert wird. Ne?
Ich nenne erstmal so das Aktuelle, was ich toll finde, gerade eine Künstlerin, die mich komplett flasht und die regelmäßig bei uns auftritt, ist eine Liedermacherin. Reni heißt sie. Reni, einfach merken, wunderbare Liedermacherin. Und Liedermachen ist gerade das Genre, wo ich merke, das machen gerade viele. Es gibt immer so Zeiten, wo man merkt, da war Impro-Theater angesagt, dann war Stand-Up-Comedy angesagt, dann war Slam-Poesie angesagt. Ich habe das Gefühl, wir leben jetzt in einer Liedermacherzeit und Reni ist die beste, die ich gehört habe, auf jeden Fall. Davor gab es so Comedy-Musik.
Du hast viel gehört.
Ja.
Das möchte ich jetzt mal ganz kurz hier nochmal an der Stelle. Also wenn du jetzt hier sagst, so, das gucke ich mir auf jeden Fall an. Die wird man ja unter Instagram und so finden. Reni.
Dann klingt so ähnlich. Die ist aber schon ein bisschen länger im Geschäft. Co-Remi.
Also Co-Remi.
Die ist großartig. Das ist eine Liedermacherin, die sehr stark auch Comedy-Lieder macht, während Reni mehr so fürs Herz, für das ernstere Fach auch ist, obwohl alle ihre Lieder auch immer einen lustigen Moment haben. Dann bei Stand-Up, da zum Beispiel Max Siege Stettenbauer, als der 2008 bei uns in Köln mit das erste Mal aufgetreten ist, da wusste ich, aus dem wird was und aus dem ist was geworden. Und dann gab es mal eine Band, die bei uns aufgetreten ist, die hieß Ed. Das war ihr Name, Ed, dieses Ed-Zeichen.
Ach, wie lustig.
Und dann weiß ich noch, wie ich da gehört habe, ich dachte, die Stimme, also dieser Mann singt so großartig. Und das Theater hat gebebt. Ich wusste, die werden mal ganz groß. Aber ich habe auch gesagt, glaubt ihr nicht, dass der Name Ed halt schwer zu googeln ist? Also wenn man jetzt das Ed-Zeichen eingibt, findet man euch nicht. Und ich glaube, egal wie erfolgreich ihr werdet, mit dem Ed-Zeichen kommt ihr nicht weit. Vielleicht solltet ihr euch einen anderen Namen aussuchen. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich dafür verantwortlich bin. Wahrscheinlich wird das Management irgendwann auch gesagt haben, ihr das Lieben, ihr müsst euren Namen. Und dann haben sie es geändert und seitdem heißen sie Annemarie Kantereit.
Ach, guck mal.
Aber auch die haben halt bei uns damals im Severinsburg-Theater unten in diesem kleinen Theater dann so ihre ersten erkennbaren Auftritte in Köln gehabt.
Ach wie, ja, es ist irgendwie, es waren schon irgendwie alle da, ne? Ja. So, also, was war der größte, wo würdest du sagen, ach, das war die größte oder der größte, die bei uns mal aufgetreten ist in Köln, die heute irgendwie...
Ich finde, Annemarie Kantereit sind ja schon ziemlich groß, oder? Mhm. Die kennt man. Ansonsten, ja, was heißt groß? Jemand, das ist witzig, jemand, der nie wirklich auf dem Treppchen gelandet ist, also niemals Kapitalistensau der Woche geworden ist, wo teilweise wir sogar noch extra Geld in die Sau reingeworfen haben, damit er überhaupt was kriegt. Aber meine Frau hat gesagt, ja, vielleicht ist das hier nicht sein Publikum, aber der wird mal ganz groß. Ausgelacht haben wir meine Frau, ausgelacht haben wir sie. Und jetzt spielt Kristall wirklich auf den großen Bühnen. Und meine Frau hat das sofort gesehen, dass der großartig ist. Und wir haben das alle nicht gesehen. Aber er hat mir verziehen, wir sind ja auch befreundet. Aber ich fand ihn natürlich immer ganz lieb. Seine Comedy ist ja nicht meins. Wenn ich ihn besuche, ich merke ja, ich bin deutlich zu alt für den Scheiß.
Nee, das ist so.
Ich merke es, ich verstehe es, ich verstehe teilweise die Witze auch nicht. Aber ich sehe tausende von begeisterten jungen Menschen, teilweise mit ihren Eltern, die komplett ausrasten vor Begeisterung. Und ich gönne es ihm. Und meine Frau hatte recht. Ich hätte es sehen müssen, aber bei Maxi habe ich es gesehen, bei Chris habe ich es nicht gesehen.
Ja, gut, ich meine, das ist
halt. Aber er ist großartig.
Ja, ja, du, und das ist aber, glaube ich, genau auch, was du sagst. Kunst hat ja manchmal auch Generationenverständnis oder Generationengeschmack, wo man auf einmal in so eine Barriere trifft, wo man gar nicht mehr so richtig mitkommt, ne? So, und das ist halt in, glaube ich, in ganz, ganz vielen Dingen so, ne? Also, wenn ich jetzt so meinen Stiefvater irgendwie so nehme, ne? So, der ist jetzt fast 70, ne? Also. Da gibt es ganz Leute, wo ich davor sitze vorm Fernseher oder in so einer Show, ne, und lach mich scheppig und der versteht die Witze noch nicht mal, weil ne, das so ein ganz anderer Humor ist. Ne, so
den,
und das hat auch was mit, glaube ich, gerade was Humor und Comedy angeht, natürlich auch ganz, ganz viel mit Prägung irgendwie zu tun. Ne? Also ich glaube gerade, oh, wieder großes gesellschaftliches Problem, merke ich in der Sekunde. Ich sag mal so, wir haben ja hier in Deutschland oder global, also Sexismus ist ja durchaus mal ein Thema, ne, so, und ich glaube einfach, dass diese Generation, die jetzt so 60 plus und noch ein bisschen größer ist, da wurden die Witze einfach noch ganz anders erzählt in der Kneipe und die Prägung ist eine ganz andere und die lachen da heute noch drüber. Und ich glaube, das ist, und dieses Bewusstsein in diese Generation irgendwie auf der einen Seite ranzukriegen, ne, das haben, mein Stiefvater hat das zum Beispiel absolut alles verstanden, ne, so, aber ich kann ja nichts dafür, irgendwie, ich kann über nichts anderes lachen, ne, so, ja, es ist, fatal.
Ja, das ist wirklich fatal. Fatal ist vor allem denen das zu nehmen, weiter darüber lachen zu dürfen. Weil das ist ja deren Versuch, mit der Welt umzugehen, von der sie versuchen, sie einigermaßen zu verstehen und einigermaßen in dieser Welt klarzukommen. Wenn ich zum Beispiel mit etwas Fremdem konfrontiert werde und es gibt halt Menschen, die sind in einer sehr homogenen Gesellschaft aufgewachsen, für die ist etwas Fremdes wirklich etwas Neues und dadurch auch Beängstigendes. Weil wir am Ende ja auch Menschen sind, aber wir sind Menschen, aber auch den Tieren so nah, dass wir halt noch so Instinkte haben wie Angst, das Unbekannte, wie gehen wir damit um? Und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und wenn etwas Fremdes kommt, dann ist das erstmal fremd. Und es macht vielleicht sogar Angst. Und dann muss man das auch artikulieren. Dann fällt mir vielleicht etwas auf, das ich nicht verstehe. Dann mache ich mich darüber lustig. Dann machen wir uns gegenseitig darüber lustig. Vorurteile können ja manchmal auch erstmal warm halten. Wenn wir sagen, guck mal, der Italiener, der ist aufbrausend, aber ist ein guter Liebhaber. ist ja Bullshit. Also, oder ja, ich sehe in Deutschland.
Ich hoffe nicht. Nee, ich hoffe nicht.
Oder ich sehe in Deutschland, dann denken die Leute gleich, das ist ein Bilderschnitzel. Die haben dann direkt eine Nazi-Assoziation. Aber das ist erstmal okay, weil das ist das, was die Leute sehen, wenn sie erstmal mit so etwas konfrontiert werden. Dann kommt man sich näher und man stellt natürlich fest, dass das alles Vorurteile sind. Aber dann kann man erstmal damit umgehen. So lernt man sich dann erstmal kennen. Und wenn das erstmal, wenn das alles weg ist, ja, das, wenn wir uns nicht wirklich auch mit unseren Vorurteilen, mit unseren Ängsten, mit unseren Unzulänglichkeiten wirklich ehrlich auseinandersetzen und keinen Safe Space schaffen, wo man das kann, dann sind wir verloren. Und ich finde das so spannend, ein Safe, alle wollen Safe Spaces. Mhm. Und dann sagen wir, ein Safe Space ist etwas, wo man das nicht sagen darf, wo man das nicht sagen darf, wo man das nicht sagen darf. Und ich sage genau andersrum. Safe Space ist der Ort, wo wir alles sagen können, weil wir erstmal davon ausgehen, dass auch wenn der Typ auf der Bühne mir fremd ist, ich unterstelle ihm erstmal, ein guter Mensch zu sein. Und dann versuche ich herauszufinden, warum er gut ist und nicht, warum er schlecht sein soll. Und dann merkt man, ah, okay, das war jetzt vielleicht geschmacklos, das hat mich vielleicht beleidigt, aber ach so, deswegen hat er das gesagt, ah, ich verstehe. Und dann hat man einfach mehr Verständnis. Fertig aus.
Ja, das ist das Verständnis und ja. Ich glaube, das kann auch Kunst, ich meine, du hast es eben auch sehr deutlich gesagt, da kann Kunst wirklich Augen öffnen, ne? Und auch diese Verständnisebene, wenn man sich denn drauf einlässt.
Ja.
Und ich glaube, dieses Einlassen als Publikum oder als Zuschauer, Zuschauerin, ne, weißt du, dieses Einlassen dann auf das, was auf der Bühne oder wie auch immer performt wird, das braucht manchmal Zeit. Ich kann mich an so eine Installation erinnern, die war mal auf der Schildergasse. Da standen einfach Leute auf Eisblöcken, also so im Sommer, Hochsommer, große Eisblöcke, und die standen da drauf, der Reihe an der Zahl, und hinter denen war so ein Galgen aufgebaut, ja, und die hatten alle den Kopf in der Schlinge. Und ich glaube, das war 2018 oder so, ne? So irgendwie 2018. So, auf jeden Fall war es dann so, das war echt so eine Performance. Die haben nichts sonst gemacht. Ja. Das wirkte durch einfach die Zeit. Ne? Ja. So, und das war schon, das ist mir ziemlich nahe gegangen. Da habe ich gedacht, wow, was für ein Ausdruck. Das war schon krass. Also so, und ich habe aber auch ganz viele Leute beobachtet, weil das war wirklich so eine Performance, da habe ich lange gewartet, und weil ich einfach die Reaktion von den Menschen so spannend fand, die vorbeigegangen sind. Also es gab Leute, die hat das total fasziniert, ähnlich wie mich. Ja. Und dann gab es aber Leute, die konnten damit überhaupt nicht umgehen. Ne? So, das war wirklich so nach unten gucken, ne? So, und auf gar keinen Fall in eine Resonanz gehen. Und ich, das fand ich schon auch spannend, wie viele Leute eben nicht dazu in der Lage sind, und diesen Blick nochmal zu öffnen. Ja. Ne?
Ich bin immer fasziniert, wie bereit Leute sind zu unterstellen, der Typ auf der Bühne ist böse.
Ja?
Ich habe das in diesen 18 Jahren seit 2007, wo ich die offene Bühne mache, noch nie erlebt, dass wirklich jemand auf der Bühne war, der gesagt hat, weißt du was, ich kann die und die Menschen nie leiden und jetzt mache ich die 8 Minuten fertig und ich will eigentlich, dass die alle verschwinden. Es ist noch nie passiert. Ich habe noch nie jemanden gehabt, der gesagt hat, oh, ich bin so ein Rassist, ich nutze jetzt die 8 Minuten. Und dann sage ich, wie schlimm ich die und die Hautfarben finde und wie schlimm ich die und die Geschlechter finde. Was natürlich passiert ist, dass Leute in einer Art und Weise geredet haben, wo man merkt, aha, okay, du bist da nicht sehr sensibel für, sagen wir mal, die Gruppe von Menschen, nicht sehr sensibel für die Gruppe von Menschen, aber ich versuche jetzt erstmal zu verstehen, auch deine Kunstfigur zu verstehen oder zu verstehen, warum du das sagst. Warum bist du gerade nicht in der Lage, die Empathie zu finden? Oder woher kommt das her? Oder ich lache trotzdem mal auch über deine vielleicht menschlichen Schwächen. Also selbst die Fehler, die dann auf der Bühne begangen wurden, sind halt Fehler, die nicht, also die wirklich Fehler waren, nicht Absicht. So, ich will jetzt Leute verletzen. Mhm. Und dann kommen aber Leute und sagen, du hast mich beleidigt. Sag ich, okay, ich nehme dein Beleidigtsein ernst, weil offenkundig bist du da getriggert worden. Aber ernsthaft, was mich da immer verwundert ist, wenn du in dem Safe Space eines Theaters oder eines Buches oder im Internet, also wenn du da schon getriggert bist, wie gehst du eigentlich durch die Welt? Also da, wo die wirklichen Gefahren sind. Also gehst du raus, machst du die Tür auf und gehst raus in die Welt? Also wirklich, wie überlebst du da? Und ich meine, die Welt ist ja nun wirklich gefährlich. Ich bin ja immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, immer wenn ich draußen bin, es gibt immer diesen Moment, wo ich denke, es ist doch ein Wunder, dass uns der ganze Bums nicht um die Ohren fliegt. dass das alles funktioniert, diese tausenden, Millionen von Menschen, die hier um uns herum sind. Wir fahren gemeinsam Bahn, wir gehen einkaufen, wir stehen am Bahnsteig und warten darauf, dass die Bahn kommt. Warum ticken wir nicht alle aus und hauen uns permanent auf die Fresse? Es ist doch ein Wunder, wie gut wir miteinander auskommen.
Das stimmt.
Und trotzdem sind die ganzen Gefahren ja da und wir versuchen trotzdem damit umzugehen. Wir sitzen im Auto und da fahren hochexplosive andere Autos an uns vorbei, die jederzeit uns reinjagen könnten. Besoffene Menschen, die uns auf der Straße angrölen und dann gibt es wirklich Leute, die unangenehm sind, die dir begegnen. Wie gehst du denn damit um? Gehst du in die Welt, lebst du? Und dann regen die sich auf, wenn sie im Theater sind, wo alles am Ende nur Schein ist, wo der Vorhang irgendwann fällt. Du fühlst dich beleidigt, weil ein Typ auf der Bühne irgendwas gesagt hat, weil irgendjemand was mit bunten Farben auf ein Blatt Papier gemalt hat, tickst du jetzt aus und fühlst dich wirklich berührt. Ich verstehe nicht, wie man wirklich sich von Kunst, von Worten beleidigt fühlen kann. Wie am Anfang, Kunst darf alles, weil ich nicht verstehe, wenn dir das Buch nicht gefällt, warum machst du das nicht zu?
Es gibt auch Kunst, wo ich jetzt, also ne, was du jetzt gerade gesagt hast, beleidigt fühle ich mich selten, also wo ich irgendwie denke, naja, wie du sagst, es darf alles, ne, so, also natürlich habe ich jetzt auch schon mal den ein oder anderen Randgruppenwitz gehört, der mich persönlich jetzt betrifft, ne, so, und wo ich dann auch denke, naja, also es gibt da gute und es gibt halt extrem schlechte, also wirklich schlecht, ne, also wo man denkt, mein Gott, wo hast du deinen Witze erzählt?
Man muss aber auch dazu sagen, wenn ich so etwas zum Beispiel im Internet lese, so auf X oder so, ich muss ja erst meinen Rechner angemacht haben, dann muss ich x.com gedrückt haben, dann muss ich mich durch die ganzen Figuren geklickt haben, dann muss ich irgendwann auf einem Podcast oder was ich was kommen, dann muss ich da draufklicken, dann muss ich mir das anhören, dann reg ich mich auf, dann höre ich aber weiter. Also was ich alles machen muss, damit ich überhaupt erstmal beleidigt werde, wo ich frage, warum hast du nicht viel früher aufgehört?
Stimmt, der Typ hat mich beleidigt.
Man kann aussteigen, richtig. Aber all das, was wir tun, um überhaupt erst beleidigt zu, um uns zu empören, was wir alles machen, damit wir uns empören können.
Ja, das ist
beeindruckend.
Du darfst ja auch nicht vergessen, also ich steige da inzwischen dann auch aus, ne, ganz klar. Also wenn mir dann irgendwas, also gerade beim Fernsehen, ne, also so, das ist ja mal das Leichteste. Ja. Also ich gucke mir jetzt nicht irgendwie eine Stunde lang und reg mich auf, ne, so. Also ich mag das jetzt nicht. Aber ich glaube, es gibt, also ich denke, das ist sowas, weißt du, wenn das passiert und man regt sich auf, dann passiert ja was mit unserem Körper.
Ja.
Also der Blutdruck geht nach oben, ne, das Herz pumpt schneller, die Frequenz wird höher, dann werden auch ganz viele Hormone und sowas ausgeschnitten und dann fühlt man sich sehr lebendig.
Ja.
Also dann bist du da, dann bist du jetzt in der Realität und bist angekommen und das spürst du auch körperlich richtig. Und ich glaube, das ist einfach so ein Status, das mögen sehr viele Leute, die mögen einfach gerne so, dass der Puls einfach so ein bisschen höher geht. Und ich frage mich dann auch immer, warum machen die denn keinen Sport?
Wäre ja auch eine Möglichkeit. Weißt du, es gibt ja andere Möglichkeiten irgendwie.
Oder jagen wieder nach ihrem eigenen Essen.
Ja, oder so, du sagst es, guck mal, und da haben wir die Schafe, ne? So, also genau das ist es doch. Also man hat doch viele, viele Möglichkeiten.
Du, für mich ist das immer klar, wenn in meinem Leben selber etwas passiert, was einschneidend ist, wenn ich einen guten Freund verliere, weil er stirbt. Oder weil jemand sehr krank wird und ich mich darum kümmern muss. Und wir alle kennen diese Momente, wo auf einmal das, worüber wir uns so tierisch aufgeregt haben, komplett unbedeutend wird, weil wirklich was passiert.
Also ich möchte eigentlich hoffen, dass es niemand kennt, aber ich vermute, es kennen sehr, sehr viele Leute.
Ja, wir alle kennen es, weil, und das ist auch, was ich am Anfang gesagt habe, wir werden irgendwann alles verlieren.
Natürlich.
Und das ist das, was wir auch in den Momenten, wenn wir Kunst erschaffen, wenn wir uns in Menschen verlieren, alles, was wir lieben, alles, was wir schaffen, wird uns irgendwann Schmerzen bereiten, wird uns wehtun, weil wir alles verlieren werden. Und es wird die Person, in die ich mich verliebe, wird mir wehtun, wenn sie vor mir geht. Die Kunst, die ich schaffe, wird mir wehtun, weil Leute damit etwas machen, was ich nicht habe kommen sehen. Alles ist eben vergänglich und das müssen wir akzeptieren. Und ich glaube wirklich, je mehr wir das akzeptieren, umso mehr schätzen wir eben das, was wir lieben, umso mehr übernehmen wir auch die Verantwortung dafür und dann empören wir uns nicht mehr aufgrund von schlechten Witzen von Luke Mockridge, dass das überhaupt ein Thema war, zeigt, wie wenig sich diese Gesellschaft mit den wahren Gefühlen und Schmerzen auseinandersetzt, dass drei Dödel im Podcast, die irgendwas quatschen, ein Aufreger war.
Ja, ich
Ich war auch so. Ich habe auch die ganze Zeit irgendwie so zugeguckt dabei und habe gedacht, naja, es ist schon irre, was jetzt hier gerade irgendwie so passiert. Ne?
Ich bin sauer auf Thorsten Schlosser, mein guter Freund Ateliertheater, der das leitet, der mir das ja zugeschickt. Mir wäre das ja gar nicht aufgefallen. Ich hätte das ja gar nicht gesehen und gehört, wenn der mir nicht gesagt hätte, Gerd, guck dir mal das an. Dann habe ich mir das angeguckt, habe gedacht, ach du grüne Neune. Und habe ich gesagt, Thorsten, lassen Sie was anderes sehen. Dann sind wir schön essen gegangen. Wir haben kurz darüber gesprochen und dann haben wir gedacht, ja, er hat ja auch, also erstmal, warum? Das ist ja auch, wir machen ja auch einen Podcast. Das ist ja auch so lustig, wie eigentlich. Wie überheblich, ne, dass wir glauben, irgendjemand interessiert sich dafür, was wir hier gerade sagen.
Nein, das ist schon so. Also der Podcast hier, der hat richtig, das ist richtig Reichweite.
Ja, natürlich.
Also das ist schon verrückt. Also ist ja überall da erhältlich, wo es Podcasts gibt.
Aber das gehört auch, das müssen wir auch kurz ansprechen. So diese gewisse, wollen wir es Überheblichkeit nennen, aber zu glauben, ich habe der Welt jetzt was mitzuteilen, das gehört ja auch dazu. Ansonsten werden wir es ja auch nicht tun. Ne? Wir wollen. Du hast gerade dieses schöne Bild aufgemacht mit, ich habe Jimi Hendrix gemacht. Mhm. Aber am Ende wollen wir wollen was schaffen, was bleibt. Ne? Wir wollen irgendwie so dieses, wir wollen Sinn in diese Welt tragen. Ne? Das ist eigentlich das, was wir die ganze Zeit machen.
Das ist ein Bestreben von uns,
wir wollen,
von jedem Individuum. Und wir sind 8 Milliarden.
Ja, Gottes Willen. Ja, und die einen machen halt Podcasts und die anderen nicht und die einen hören es und die anderen machen es.
Aber es ist auch schön, so einen Podcast zu machen, muss ich jetzt auch mal an der Stelle sagen.
Ich liebe das.
Weißt du, das ist so toll, deine Stimme so im Ohr zu haben und dann so, man hat so ein ganz besonderes, es ist so eine ganz intime Situation und I love it.
Ja. I love it.
Also ich finde das toll.
Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt sagen, so bei Podcasts, wenn wir uns auch empören, solange man sich über gewisse Dinge empören kann, geht es uns ja auch gut.
Ja, natürlich.
So, es gibt gewisse Dinge, wenn das wirklich zur Empörung führt, dann geht es uns gut. Weil, also da, darüber hätte man sich in anderen Umständen, glaube ich, nicht empört.
Wahrscheinlich. Also wenn wir Glück haben, dann nicht.
Aber ich glaube,
in diese Empörungssucht, ne, die wir da irgendwie so entwickelt haben, habe ich manchmal so den Eindruck, ne? Das ist ja überall, das ist ja allgegenwärtig, ne? So beim Einkaufen, ne, der Wagen klemmt, ne? So, also kennt man irgendwie, ne, steckst da rein, ne? Und dann und schon flippt irgendjemand neben dir aus und schreit da irgendwie rum, ne? So, scheiß Buff, und tritt dann noch irgendwie so mit dem Fuß dann gegen die Einkaufswagen, weißt du, wo du denkst, okay, wow, das ist,
Was ist da an dem Tag passiert,
das? Ganz viel.
Dieser Einkaufswagen jetzt der Auslöser war.
Der musste bluten, der arme Einkaufswagen. Ne? Ja. So, aber ich sag mal so, also da sind ja schon viele Sequenzen. Ne? Und ich manchmal habe ich so ein bisschen was den Eindruck, es ist ein bisschen, wir sind so, du hast ja eben gesagt, ne, auch wir Nachrichten aufnehmen. Also das ist ja so eine Informationsflut. Ich glaube, wir sind echt manchmal tüchtig überfordert mit diesen Dingen. Also was alles auf uns einprasselt, dass wir gar nicht mehr so richtig filtern können und sagen können, okay, jetzt ist hier mal Schluss, ne? So, ich nehme mir mal hier meine Auszeit gedanklich, ne, oder nehme mir auch mal die Zeit, über Dinge dazu nachzudenken etc. pp. Und mir persönlich ist, du hast es eben so wunderbar immer mal wieder gesagt, ne, Kunst soll ja auch das Publikum dann in der Sekunde berühren oder so. Und ich habe das häufig gehabt, dass ich gerade bei euch auch bei Kunst gegen Bares rausgegangen bin als Publikum und habe wirklich dann nochmal die Show, nochmal die nächste Stunde so nachreflektiert und habe gedacht, Mensch, das war toll. Oder das war toll oder das hat mich berührt. Mhm. Und warum hat mich das eigentlich berührt? Ne? So, oder was war irgendwie so der Punkt? Und das finde ich einfach eine ganz schöne Geschichte. Ne? So, aber man muss sich eben auch die Zeit nehmen.
Ich glaube, was berührt, ist so, wenn Leute in ihrem Verantwortungsbewusstsein gefangen oder gefangen werden, wenn die merken, ich fühle gerade was und ich bin bereit, auch tatsächlich etwas zu tun. Ich habe ja gerade schon so gesagt, dass wir Kunst machen, weil wir uns der Sterblichkeit bewusst sind, weil diese Ungerechtigkeit, dass das alles irgendwann vorbei ist, dass wir versuchen, damit umzugehen. Und das Leben zeichnet sich dadurch aus, dass es unglaublich viele Dinge gibt, woran wir wirklich keine Schuld tragen. Mhm. Aber wir müssen dafür Verantwortung übernehmen. Auch für die Ungerechtigkeiten, die uns passieren. Denn wenn ich glaube, ich löse das Problem, indem ich einfach versuche, den Täter oder den Menschen, der mir das angetan hat, zu verändern, das kannst du vergessen.
Das funktioniert.
Wenn du den geändert kriegst, kommt direkt ein Nächster, der genauso ist, und dann nimmt er die Leerstelle ein. Was wir versuchen müssen, ist, dass wir uns davon wirklich emanzipieren, unabhängig machen. Dass wir sagen, auch wenn es all diese Ungerechtigkeiten gibt, aber ich kann was für mich tun, ich kann was für meine Liebsten tun und ich kann dafür sorgen, dass wir uns für einen kurzen Moment davon frei machen können, dass wir uns emanzipieren können von all diesen Ungerechtigkeiten. Und deswegen sage ich, ich übernehme Verantwortung auch für die schlechten Sachen. Wenn jemand mich beleidigt aufgrund meines Aussehens oder wo ich herkomme, dass ich einfach sage, ja, auch dafür übernehme ich jetzt Verantwortung, weil wer, wenn nicht ich? Weil du tust es nicht, weil ansonsten hättest du mich nicht so behandelt. Mhm. Wenn du ein verantwortungsbewusster Mensch wärst, hättest du mich nicht so behandelt. Also bin ich dann hier wohl der Erwachsene im Raum. Und dann versuche ich mich damit auseinanderzusetzen. Das heißt auch Selbststärkung. Sich selbst zu stärken, dass man nicht mehr abhängig ist von diesen Leuten. Dann wieder natürlich musst du Verantwortung übernehmen, weil wenn du stark bist, ne, mit viel Macht, kommt viel Verantwortung, wie Onkel Ben in dem Spider-Man-Comic immer wieder sagt. Mit viel Macht kommt viel Verantwortung. Und dann musst du eben auch dich damit auseinandersetzen. Und all das ist eben Kunst. Die Möglichkeit des Menschen, Verantwortung zu übernehmen für Dinge, woran er keine Schuld trägt.
Das war ein schöner Schlusssatz. Das war ein sehr, sehr schöner Schlusssatz. Ich danke dir. Ich danke dir für die letzte Stunde. Und,
war das jetzt eine Stunde?
Wir haben eine ganze Stunde gesprochen, ja. Das war so flüchtig, ne?
Das war wirklich flüchtig.
Ich merkte zwischendrin auch so, guck mal so auf die Uhr, aber wir sind jetzt genau 1 Stunde und 7 Sekunden dran. Also, Das ist schon lang. Also, ich habe doch gesagt, wir müssen vorher wahrscheinlich irgendwo abbremsen, weil sonst sitzen wir hier 8 Stunden. Dann haben wir so, wir könnten wahrscheinlich auch, ich glaube, wir zwei könnten auch durch so einen Podcast machen.
Auf jeden Fall.
So, einfach durch, weißt du, Folge für Folge uns da so langsam durch die großen Themen dieser Weltgeschichte navigieren. Ich würde mich freuen. Ansonsten, wo findet man dich? Mit den Gerd Burmann, mit 2 U geschrieben, aber wird Bürmann ausgesprochen?
Ja. Genau, man findet mich, also entweder einfach Kunst gegen Bares googeln, dann findet man alles, was mit der Kunst gegen Bares zu tun hat. Man kann meinen Namen googeln oder auch Tapfer im Nirgendwo, das ist mein Blog, wo ich auch so über die Stadtführung schreibe, aber auch so andere Dinge noch sagen. Das habe ich
ganz vergessen, die Stadtführung.
Genau, ist ja wurscht. Das findet man alles auf Tapfer im Nirgendwo, das ist mein Blog, wo ich auch so ein bisschen schreibe. Dann kann man auch gerne mal Hedwig Dohm, eine wunderbare Feministin des 19. Jahrhunderts googeln, weil ich mit Isabel Rohner und Nicola Müller seit 2006 richtig schönes feministisches Kabarettlesung mache. Also da findet man mich auch. Also wer mich finden möchte, einfach mal Hedwig Dohm googeln, Tapfer im Nirgendwo, Kunst gegen Bares. Und dann findet man mich schon.
Das finde ich toll. Du hast übrigens einen riesenlangen Wikipedia-Eintrag. Ne? Also wir
hätten ja, da stand auch mal, dass ich bekennender Christ bin.
Ist das so?
Stand da mal. Einfach nur, weil ich gesagt habe, ich bin ein gläubiger Mensch, wie ich jetzt auch gerade gesagt habe. Ja. Aber bekennender Christ ist ja nochmal was anderes, glaube ich. Aber ich habe da ja keinen Einfluss drauf, was da steht. Ne?
Ja, manchmal.
Weil es halt steht da halt. Bin ich halt bekennender Christ.
Ja, kannst du aber, glaube ich, auch ändern lassen.
Nein, ja, aber mein Gott, gibt Schlimmeres, als bekennender Christ zu sein.
Ja, stimmt. Es gibt wesentlich Schlimmeres. Man könnte sich auch einen ganzen Tag über irgendwas anderes aufregen.
Kannst
du dich mal ein bisschen drüber aufregen?
Und ich liebe halt Weihnachten. Weihnachten, das war auch mein allererster Auftritt in meinem Leben, glaube ich. Da war ich nämlich der Hirtenjunge, der nichts hat, um dem kleinen Jesuskind zu seinem Geburtstag was zu geben. Und dann hat er aber nur seine Blockflöte. Und dann spielt er ein Lied auf der Blockflöte für das kleine Jesulein. Bei mir war das, es ist ein Ros entsprungen. Und das war so ein Krippenspiel. Und da war ich richtig klein. Ich glaube, das war mein erster Auftritt.
Oh mein Gott, ich muss mir das vorstellen. Du mit so einem Blockflötengesicht. Das möchte ich sehen.
Ja, meine Mutter wird das ja jetzt auch wahrscheinlich wieder hören und jetzt wird sie wieder denken. Sie sagt ja immer, da habe ich so geweint, wie du da. Es ist ein Ros entsprungen. Die hatte Angst, weil da ist irgendwie so das hohe C, das hohe D, das ich auf der Blockflöte nie gekriegt habe. Und sie hat gedacht, so das ganze Dorf wird jetzt irgendwie schreiend aus der Kirche rennen. Aber ich soll angeblich, als es darauf ankam, den Ton getroffen haben.
Natürlich hast du das.
So geht die Legende.
Ich danke dir. Das war eine schöne Stunde mit dir. Und,
ebenso.
Wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Und wenn du da zu Hause oder wo auch immer du gerade bist als ZuhörerInnen, mein Gott, jetzt muss ich hier noch durchgendern. So, auf jeden Fall, wenn...
Empören sich die Leute.
Ansonsten empören sich die Leute. Guck da mal. Ich hoffe, du hast dich heute nicht so viel aufgeregt und vielleicht wurde ja die ein oder andere Frage für dich beantwortet. Und schau doch nochmal durch bei Ades Live, dem Podcast. Und vielleicht entdeckst du noch die ein oder andere schöne Episode. Und ich sage an dieser Stelle, bleibt uns gewogen, aber wiegt uns nicht. Dankeschön.